SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir sprechen heute über die Vertreibung der Griechen aus dem Osmanischen Reich. Klingt nach fernster Vergangenheit, ist aber ein ebenso hochspannendes wie kaum bekanntes Kapitel europäischer Geschichte. Es geht um die Zeit gegen Ende des Ersten Weltkriegs und die Jahre danach. Und darüber erzählen kann unser Studiogast Mirko Heinemann, Journalist in Berlin. Seine griechische Großmutter Alexandra war 15, als sie 1917 aus ihrer Heimatstadt Ordu am Schwarzen Meer fliehen musste. Und über ihren Weg und die historischen Hintergründe hat er ein Buch geschrieben. Die letzten Byzantiner. Hallo Mirko Heinemann.
Ja, schönen guten Abend, Herr Lechler.
Warum haben Sie sich auf die Spuren Ihrer Oma begeben? Was war der Auslöser?
Der Auslöser war zum einen, dass ich einfach sehr wenig wusste über die Geschichte meiner Großmutter. Also meine Mutter selbst ist Griechin. Ich bin in Westdeutschland aufgewachsen. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Griechin. Aber meine Großmutter, so war mir bekannt, stammte eben nicht aus Griechenland, sondern aus der heutigen Türkei. Von einer kleinen Stadt am Schwarzen Meer wurde uns erzählt. Und bekannt war in unserer Familie eine Geschichte, nämlich wie meine Großmutter im Alter von 15 Jahren in einer Nacht von Feuer und Verwüstung an Bord eines russischen Kriegsschiffes gebracht wurde. Sie verlor auf dem Weg ihre Mutter, wurde mit diesem Kriegsschiff nach Russland gebracht und verbrachte dort 2-3 Jahre sozusagen im russischen Exil, schlug sich dort als Hausmädchen durch und gelangte anschließend über Konstantinopel, Istanbul nach Griechenland. Aber über die Details wurde nicht gesprochen, auch in unserer Familie nicht. Und so lag es dann nahe, nachzuforschen, was da im Einzelnen passiert ist. Und so habe ich mich auf die Spuren begeben.
SWR 2 Tandem, heute mit Mirko Heinemann, der ein Buch geschrieben hat, Die letzten Byzantiner, über die Pogrome, Verfolgung, Vertreibung der Griechen aus dem Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs und die Massenumsiedlungen von Griechen und Türken nach dem Ersten Weltkrieg, die auch Teil seiner Familiengeschichte sind. Machen wir uns vielleicht erstmal den Ort klar, Herr Heinemann, denn viele werden nicht wissen, wer die sogenannten Pontos-Griechen waren. Also wo spielt die Geschichte?
Die Pontos-Griechen leben verstreut rund um das Schwarze Meer, also Pontos Efxinos heißt auf Griechisch das gastfreundliche Meer und so nannten die Griechen auch schon seit der Antike eigentlich das Schwarze Meer. Es wurde bereits im 7., 8. Jahrhundert vor Christus von Griechen besiedelt. Damals gab es die große Kolonisation, so nannte man, und die griechischen Städte rund um die Ägäis, die sandten Schiffe aus, die sozusagen an den Handelswegen Vorposten errichteten. Das machten sie im gesamten Mittelmeer. Also viele griechische Gründungen sind heute große Städte, zum Beispiel Marseille oder Neapel, sind damals von Griechen gegründet worden. Und genauso eben am Schwarzen Meer wurden auch zahlreiche Handelsposten errichtet rund um das Schwarze Meer. Odessa zum Beispiel ist eine griechische Gründung. Und die Stadt Trabzon im Osten des Schwarzen Meers, Trapezunda oder Trapezunt ist auch eine griechische Gründung, damals im 7., 8. Jahrhundert vor Christus gegründet worden. Seit dieser Zeit eigentlich lebten Griechen an den Ufern des Schwarzen Meeres, die sich seit alters her auch die Pontos-Griechen nannten, weil sie eben dort am Pontos lebten.
Und wenn wir jetzt ein Stück näher ans 20. Jahrhundert rangehen oder Ende des 19., also wenn wir von Griechen und Türken sprechen, dann heißt das ja nicht zuletzt von Christen und Muslimen. Wie haben die im Osmanischen Reich zusammengelebt?
Ja, im Osmanischen Reich wurden die Religionsgruppen streng getrennt. Die einzelnen Religionsgruppen, die christlichen und muslimischen Religionsgruppen, hatten eigene Führer. Das System nannte sich das Millet-System, das heißt also, die Religionsgruppen konnten sich selber regieren. Der griechisch-orthodoxe Patriarch in Konstantinopel war sozusagen verantwortlich auch für das Wohlverhalten der griechisch, also der orthodoxen Bevölkerungsgruppe, muss man sagen. Nach dem Ersten Weltkrieg, als es eben darum ging, diese Bevölkerungsgruppen aufzuteilen, da hat man eben auch streng nach Religion sortiert. Ja, also es wurden alle Orthodoxen nach Griechenland transferiert, ja, wurden vertrieben. Ob es nun Griechen waren, ob sie nur Griechisch sprachen oder Türkisch, das spielte da keine Rolle. Aber dieses Kriterium Religion war eben das ausschlaggebende Kriterium.
Und diese Entmischung, also 400.000 Muslime in die Türkei, 1,2 Millionen Christen nach Griechenland, wer hat das geplant und warum?
Ja, das wurde tatsächlich im Rahmen des Friedensvertrags von Lausanne festgeschrieben, den die Siegermächte gemeinsam mit Griechenland und der kurz vor der Gründung stehenden Türkei ausgehandelt hatten. Es gab damals tatsächlich eben Verhandlungen und Überlegungen, wie mit diesen mittlerweile aufs Ärgste verfeindete Bevölkerungsgruppen umzugehen sei. Es war offenbar nicht mehr möglich, eine friedliche Koexistenz dort sicherzustellen. Also Frieden für die einzelnen Bevölkerungsgruppen. Dazu war einfach zu viel passiert. Und so entschied man sich eben für den Weg einer Zwangsvertreibung, eben sozusagen alle Christen aus der Türkei nach Griechenland umzusiedeln und alle Muslime aus dem, die weitgehend im Norden von Griechenland lebten, in die Türkei umzusiedeln, bis auf eine Ausnahme, und zwar die Griechen von Konstantinopel, Istanbul, durften dort bleiben. Das waren 100.000 etwa damals. Und im Gegenzug durften 100.000 Muslime auch in Griechenland bleiben, in Westthrakien. Die leben auch heute noch dort, also es sind immer noch etwa 100.000 Muslime, leben im Norden Griechenlands. In Istanbul ist der griechische Bevölkerungsteil stark geschrumpft. Heute sind etwa noch 2.000 Griechen, die in Istanbul leben.
Wir gehen ein paar Jahre zurück, bevor diese Massenvertreibung begann. Sie beschreiben im Buch die Flucht ihrer Großmutter aus Ordu, die Sie am Anfang der Sendung schon kurz angesprochen haben. Vielleicht möchten Sie die Stelle vorlesen, damit wir einen Eindruck bekommen.
Die Kriegsschiffe kamen aus Trabzon und sie hatten die russische Fahne gehisst. Doch sie waren nicht gekommen, um zu bleiben. Es war ein Raid, ein militärischer Überfall. Die russischen Soldaten sprengten in Ordu ein Munitionsdepot und zerstörten ein Flugfeld. Als die Griechen begriffen, dass die Russen wieder verschwinden würden, brach Panik aus. Rufe erschallten: Die Türken werden sich an uns rächen. Verlasst eure Häuser, hinunter zum Hafen. Unter den Hunderten, die auf die russischen Schiffe zuströmten, war ein Mädchen, 15 Jahre alt. In ihr Gedächtnis hatte sich ein Bild fest eingebrannt, das sie ihr Leben lang verfolgen sollte. Wie sie ihre Pantoffeln, die sie im Haus trug, neben die Haustür stellte. »Wir sind bald wieder zurück«, hatte die Mutter getröstet. Die beiden rannten durch die Gassen des griechischen Viertels hinunter zum Pier, wo sich die Menge versammelt hatte und auf die Kais strömte. Sie sahen, dass fremde Boote dort anlegten. Mitten im Getümmel entglitt der Mutter die Hand des Kindes. Von irgendwoher erschallten Rufe: »Frauen und Kinder zuerst!« Die Menschen schoben das Mädchen weiter, bis es plötzlich ganz vorne auf dem Landungssteg stand. Ein russischer Matrose hob es ins Boot herunter. Starr vor Schreck ließ sie es geschehen. Erst als das Boot ablegte und die Männer es mit kräftigem Ruderschlag auf die Schiffe zusteuerten, kam sie zur Besinnung. Über ihr schaukelten die Sterne im Rhythmus der Riemenschläge, um sich herum hörte sie das Gewimmer von anderen Kindern und ihren Müttern. Hinter dem Rauch lugte der Mond hervor. Er warf sein fahles Licht auf eine unheimliche Szenerie. Das Ufer war schwarz vor Menschen, hinter ihnen brannten Häuser. Das Mädchen konnte nicht ahnen, dass dies ihr letzter Blick auf ihre Heimatstadt sein würde. Sie würde das Haus, in dem sie geboren und aufgewachsen war, niemals wiedersehen. So erzählte meine Mutter die Geschichte, die sie wiederum von ihrer Mutter gehört hatte. Das 15-jährige Mädchen, das auf dem Weg zum Schiff von seiner Mutter getrennt wurde, das war Alexandra, meine Großmutter.
Mirko Heinemann aus seinem Buch »Die letzten Byzantiner« über eine Nacht im August 1917 am Schwarzen Meer. Warum hatten die Griechen eigentlich gehofft, die Russen würden einmarschieren, und warum bekamen sie Angst, als klar wurde, dass das nur ein Angriff ist und die Schiffe dann wieder abdrehen würden?
Ja, die Situation im Osmanischen Reich hatte sich zu der Zeit schon zugespitzt. Die Bevölkerungsgruppen lagen miteinander im Clinch. Es gab Übergriffe sozusagen von christlichen auf muslimische Bevölkerungsgruppen, von muslimischen auf christliche Bevölkerungsgruppen. Im Land herrschte Chaos. Zu der Zeit, wir befinden uns mitten im Ersten Weltkrieg, waren bereits die Armenier aus ihren Dörfern deportiert worden. Das folgte einer Strategie der jungtürkischen Regierung, die damals das Ziel einer monoethnischen Türkei anstrebte. Das heißt, es ging darum, sozusagen die Türkei von allen Christen zu säubern. Letztlich eine ethnische Säuberung der Türkei, um dort einen reinen Nationalstaat zu errichten, wie man damals glaubte. Und das ging eben nur, wenn man alle nicht-muslimischen Bevölkerungsteile entfernte.
Mirko Heinemann ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Er hat für sein Buch »Die letzten Byzantiner« ein Stück griechisch-türkischer Geschichte recherchiert. Wir haben vorhin gehört von dieser Nacht im August 1917, als Ihre Großmutter, Herr Heinemann, aus Ordu floh. Eine 15-Jährige allein auf einem russischen Boot voller Flüchtlinge. Wohin wurde sie gebracht und wie ging das dann weiter?
Damals hatte Russland bereits Trabzon besetzt, die etwa 150 Kilometer weiter östlich gelegene Hafenstadt, und von dort aus eben diesen militärischen Überfall durchgeführt. Dort wurde in Ordu ein Munitionsdepot gesprengt, ein Flugfeld wurde zerstört und die Schiffe sozusagen dort vor Ort trafen auf jede Menge eben verzweifelter Menschen, die sich am Strand versammelt hatten, die gesehen hatten, ja, dort sind russische Schiffe, die können uns mitnehmen, weil letztlich die Vertreibung, die vorher den Armeniern widerfahren war, sollte sich bald eben an den Griechen wiederholen. Das war damals schon soweit bekannt. Der russische Kommandant entschied also kurzfristig, so viele Griechen mitzunehmen, wie er konnte, auf die Schiffe. Und das waren eben vor allem Frauen und Kinder. Die wurden danach mit den Schiffen erst nach Trabzon gebracht und dort auf andere Schiffe verbracht, die dann die Flüchtlinge nach Suchumi und nach Batumi, also ins Zarenreich damals, gebracht hatten. Meine Großmutter war dabei, sie war völlig allein, also ein 15-jähriges Kind, kam erstmal nach Suchumi und wurde dort in einer griechischen Familie untergebracht. 2 Jahre später musste sie nach Batumi gehen. Warum im Einzelnen wissen wir nicht. Es kann sein, dass die russische Revolution, die mittlerweile dort in Abchasien und in Russland vorgedrungen war, die Familie zur Flucht zwang, bei der sie als Hausmädchen beschäftigt war. Jedenfalls verbrachte sie dann ein weiteres Jahr in Batumi, um dann nach dem Ende des Ersten Weltkrieges nach Istanbul, nach Konstantinopel zu reisen. Dort hatte sich der Rest der Familie versammelt, die offenbar also in Ordu zurückgeblieben sind, aber alle überlebt hatten. Und dort sozusagen die Zwischenzeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem letztlich Friedensvertrag von Lausanne in Istanbul ausharrten, in Konstantinopel warteten, ob sie nicht vielleicht doch in ihre Heimat nach Ordu würden zurückkehren können.
Wie hat sich Ihre Großmutter dann in Griechenland zurechtgefunden? Also wie wurde sie aufgenommen da auch?
Das war für alle Flüchtlinge vom Pontus sehr schwierig. Es kamen damals 1,2 Millionen Menschen in ein Land, das eine Residenzbevölkerung von 6 Millionen hatte. Man kann sich vorstellen, dass sie nicht besonders gut aufgenommen wurden. Sie kamen also nach Griechenland als Flüchtlinge völlig mittellos und mussten sich dort eine neue Existenz aufbauen. Das war sehr schwierig und das gelang ihr im Wesentlichen dadurch, dass sie die Vergangenheit vollständig verdrängte. Es wurde also nur nach vorne geschaut. Der pontisch-griechische Dialekt zum Beispiel, den meine Großmutter sprach, den sprach sie nur im engsten Kreis mit ihren engsten Freundinnen. Nach außen hin wurde Hochgriechisch gesprochen. Man wollte nicht diesen Nimbus des Flüchtlings haben, man wollte nach vorne schauen, man wollte verdrängen, was passiert war, man wollte ankommen in der neuen Gesellschaft, einen Neuanfang starten.
Und die Residenzgriechen, also Sie sagen ja, es waren im weiteren Verlauf bei dieser Umsiedlung dann 1,2 Millionen. Wie hat dieses Land, damals ja auch noch geschwächt vom Weltkrieg, eine solche Menge Menschen untergebracht, auch wenn man an die Flüchtlingsdiskussion der letzten Jahre bei uns denkt?
Ja, viele Menschen lebten unter prekären Bedingungen in den Großstädten. Städte wie Athen oder Thessaloniki, die haben sich damals in der Bevölkerungszahl verdoppelt. Sehr, sehr viele Griechen, Flüchtlinge sind damals nach Amerika ausgewandert oder sogar weiter nach Australien. Also es gibt sehr große Gemeinden von Pontus-Griechen, zum Beispiel in Sydney und in den USA. Mhm. Und die Griechen, die in Griechenland geblieben sind, ja, bauten sich irgendwie eine Existenz aus. Aber es war eine harte Zeit und Griechenland war natürlich auch ein armes Land. Auf der anderen Seite gab es eben tatsächlich diesen Bevölkerungsaustausch eben. Es wurden ja 400.000 Muslime vor allem aus Nordgriechenland in die Türkei verbracht. Das heißt, dort standen auch Häuser leer. Es war Land zu bewirtschaften. Und so vollzog sich quasi ein Bevölkerungsaustausch auch in den nordgriechischen Dörfern. Vormals muslimische Dörfer wurden eben von Griechen besiedelt, die dort auch den Tabakanbau zum Beispiel fortführten. Meine Großeltern, also mein Großvater, war selber Kupferschmied, also damals ein sehr gefragtes Handwerk. Der baute dort eine kleine Manufaktur auf in Nordgriechenland, in der Hafenstadt Kavala, und wurde eigentlich sehr schnell auch sehr wohlhabend mit dieser kleinen Fabrik. Meine Großmutter organisierte das mit, also sie war auch sehr geschäftstüchtig. Und man hat ein Haus gebaut, man hat sozusagen tatkräftig angepackt und hat eine florierende Wirtschaft letztlich dort zustande gebracht.
Und man hat eine Familie gegründet und eine Tochter bekommen, nämlich ihre Mutter. Fühlte die sich denn in ihrem Leben dann als normale Griechin oder spielte dieses osmanische Erbe da immer eine Rolle?
Das osmanische Erbe war insofern präsent, als es in den Erzählungen meiner Großmutter präsent war, aber im Alltag war es nicht präsent. Also in meiner Familie spielte das Pontos-Griechische eigentlich eher eine geringe Rolle. Man wollte sich eher absetzen davon. Also man wollte nicht Pontos-Grieche sein, weil die Pontos-Griechen gehalten und gelten auch in der griechischen Residenzbevölkerung immer so ein bisschen als die Bauern aus Anatolien. Und deswegen, da wollte man eigentlich nicht zugehören, sondern man wollte eigentlich immer der bessere Grieche sein. Die Geschichte, die ich eingangs erzählt habe, die wurde mir sozusagen auf Nachfragen und unter der Hand erzählt. Ja, das war keine Geschichte, die jetzt in der Familienhistorie eine tragende Rolle einnahm.
Deswegen mussten Sie dann viele Jahre später auch recherchieren. Sie haben sich für dieses Buch auf die Spuren Ihrer Familie gemacht und sind von Berlin aus nach Istanbul geflogen und dann weiter mit dem Bus nach Trabzon gefahren. Von der Stadt haben wir schon gehört, an der Schwarzmeerküste. Und dann eben weiter nach Ordu, das heute natürlich komplett anders aussieht als vor 100 Jahren. Wie haben Sie sich zurechtgefunden? Wer hat Ihnen geholfen?
Ja, ich kam nach Ordu, also in die Heimatstadt meiner Großmutter, ohne irgendjemanden zu kennen. Ich hatte überhaupt keinen Kontakt, bin einfach in die Stadt gefahren und kam zunächst einmal in eine gesichtslose Neustadt. Ja, eine aus Plattenbauten errichtete Neustadt am Fuß eines Berges. Ich kannte mich nicht aus, ich lief eigentlich ziellos umher und machte mich auf die Suche nach älteren Gebäuden, die irgendwie aussahen, als hätten sie Geschichte, als stammten sie vielleicht noch aus dem Osmanischen Reich. Und tatsächlich habe ich dann ein Haus gefunden, ein großes bürgerliches osmanisches Haus, habe dort einfach am Tor geklingelt und es stellte sich dann als ein Kindergarten heraus. Und die Leiterin des Kindergartens, die ein bisschen Englisch sprach, hat mein Anliegen verstanden. Ich habe erzählt, ich bin auf der Suche nach meinen griechischen Vorfahren, wo sie gelebt haben könnten hier. Und sie verstand, was ich wollte und machte mich mit einem Heimatforscher bekannt, dessen Kind dort im Kindergarten war. Der kam dann also eine halbe Stunde später dort in den Kindergarten, sprach auch sehr gut Englisch. Er kommt auch in meinem Buch vor, Tansel. Das war also eine ganz bewegende Begegnung auch. Denn es stellte sich dann heraus, dass seine Familie eine ähnliche Fluchtgeschichte durchgemacht hatte wie meine, weil nämlich seine Großmutter wiederum eine dieser Muslimen war, die im Zuge des Bevölkerungsaustausches aus Nordgriechenland in die Türkei umgesiedelt wurden. Er verstand sozusagen auch die Dringlichkeit meines Anliegens und hat mich dann in die Altstadt von Ordu geführt.
Gibt es das Haus noch, wo Ihre Großmutter gelebt hat?
Also wir haben es nicht gefunden, aber ich war extrem beeindruckt, dass die gesamte Altstadt, also das griechische Viertel, eigentlich noch so aussieht, wie es früher ausgesehen haben muss. Da weht noch das Flair der osmanischen Zeit. Es stehen noch sehr viele Häuser leer, viele armenische Bürgervillen zum Beispiel. Also das war ein sehr bewegendes Gefühl. Es gab noch die orthodoxe Kirche, also die Taufkirche meiner Großmutter, die heute ein Kulturzentrum ist, also auch interessant. Diese Kirche wurde nämlich nach dem Krieg dann als Gefängnis gebraucht. Ja. Und dann in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde sie dann zum Kulturzentrum umgewidmet. Das zeigt so ein bisschen auch den veränderten Umgang oder die veränderte Sicht vielleicht auch auf die Bevölkerungsgruppe der Griechen, die man ja sozusagen damals auch verloren hatte, ja.
Sie haben jetzt zweimal das Wort bewegend benutzt. Sagen Sie da noch einen Satz dazu. Also wie war das für Sie? Welchen Bezug hatten Sie zu all dem?
Also mich hat sehr stark dieser Spaziergang durch die Altstadt von Ordu an meine eigene Kindheit erinnert, in Kavala in Nordgriechenland. Wir waren ja jeden Sommer dort und haben meine Großmutter besucht und meine Tanten besucht und ich streifte damals eben mit anderen Kindern durch die Altstadt von Kavala und ich hatte dort in Ordu eben ein ganz ähnliches Gefühl und dachte, ja, das ist auch eigentlich ein Ort sei, der kulturell sehr, sehr ähnlich eben dem Ort war, den ich aus meiner Kindheit kannte.
Wir reden über Ihr Buch »Die letzten Byzantiner« über die Vertreibung der Griechen aus Kleinasien. und vom Schwarzen Meer gegen Ende des Ersten Weltkriegs und danach und die Geschichte ihrer Großmutter, die Sie vor Ort recherchiert haben. Sie selbst, Herr Heinemann, sind Jahrgang 66, Sohn eben einer griechischen Mutter und eines deutschen Vaters, in Thessaloniki geboren, dann in Mönchengladbach aufgewachsen. Hätte auch Saloniki Ihre Heimat werden können oder warum ging die Familie nach Mönchengladbach?
Ja, mein Vater, der Deutsche, ein Gießereiingenieur, arbeitete damals in der griechischen Metallindustrie. Damals wollte Griechenland eben eine eigene Industrie aufbauen, eine eigene Stahlindustrie. Die Firma hat es allerdings nicht lange gegeben. Die ging dann irgendwann insolvent und mein Vater hätte sich einen neuen Job suchen müssen in Griechenland. Er hätte dann eben nicht mehr in Thessaloniki bleiben können, sondern hätte wahrscheinlich nach Athen gehen müssen. Weit weg von der Familie meiner Mutter damals. Dazu kam, dass damals das Militär die Macht an sich riss, also die Militärdiktatur, die dunkle Zeit begann. Und meine Eltern entschieden sich dann vorwiegend aus Sicherheitsgründen nach Deutschland zu gehen. Deutschland, das Wirtschaftswunderland. Mein Vater hatte keine Probleme, dort Arbeit zu finden. Und so landeten wir dann, also ich war ein Jahr alt, in Mönchengladbach am linken Niederrhein, sozusagen am Westrand des Ruhrgebietes.
Und wie haben Sie dann als Junge dort in Westdeutschland die griechische und türkische Kultur und die Menschen erlebt? Also welche Rolle spielte da vor allem diese alte Feindschaft zwischen Griechenland und der Türkei, die Ihre Familiengeschichte so stark geprägt hat?
Ja, das hat mich als Kind ein bisschen irritiert, weil wir kamen nach Griechenland im Sommer und dort war das natürlich sehr präsent, das Thema. Es gab immer wieder Grenzverletzungen zum Beispiel. Also in meiner Familie gab es, in meiner griechischen Familie, einen ausgeprägten Türkenhass, kann man schon sagen. Also es gab tatsächlich regelrechte Feindschaften zwischen Türken und Griechen.
Wie hat sich das geäußert?
Naja, also man hat sehr despektierlich über den anderen gesprochen. Mhm. Die Türken galten als schmutziges, barbarisches Volk zum Beispiel. Ja, also wenn meine Onkel über Türken sprachen, dann also immer ziemlich negativ. Man hatte das Gefühl, man steht wirklich kurz vor einem Krieg zwischen diesen beiden Nachbarländern, jederzeit. Und in Deutschland war es natürlich alles sehr weit weg. Hier lebten Griechen und Türken zusammen, letztlich als Gastarbeiter. In der Fabrik meines Vaters arbeiteten Türken an der Seite von Griechen. In meiner Schule gab es Griechen und Türken. Und man hatte eher sozusagen aus meiner Sicht das Gefühl, naja, wir sind recht verwandt kulturell. Ja, also wir haben ähnliches Essen, wir sprechen über ähnliche Dinge, wir teilen ähnliche Erfahrungen, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen. Und ich hatte eigentlich eher das Gefühl, es gibt eine kulturelle Verwandtschaft und konnte mir damals eben überhaupt nicht erklären, woher diese Feindschaft kam.
Wie haben Sie selber sich denn kulturell verortet?
Ich habe mich schon immer eigentlich mehr als Deutscher gesehen und auch verortet, weil ich einfach auch sehr stark sozusagen Deutschland sozialisiert und verhaftet war. Klar, immer wieder stellt man sich Identitätsfragen. Ja, bin ich halber Grieche, wie es immer hieß? Ja, bin ich halber Deutscher? Bin ich ganzer Grieche, ganzer Deutscher? Ja, wo gehöre ich eigentlich hin?
Welche Gebräuche oder Gewohnheiten gab es in Ihrem Elternhaus, die griechisch waren?
Ja, in meinem Elternhaus war es ein bisschen schwierig, weil meine Mutter ist zwar in Griechenland aufgewachsen, aber im Alter von 18 Jahren ging sie nach Italien, nach Modena, um dort Medizin zu studieren. Damals verbrachte sie etwa 10 Jahre in Modena und war dadurch wahrscheinlich schon, als sie nach Deutschland kam, also über diesen Umweg nach Griechenland, eben Thessaloniki, wo ich geboren wurde, wieder nach Deutschland kam, auch so ein bisschen italienisch und so ein bisschen griechisch sozialisiert. Dazu kam, dass sie natürlich aus einer gebildeten Schicht kam und die Griechen, die in Deutschland in den Fabriken arbeiteten, kamen meist aus den Dörfern, waren recht ungebildet. Das waren jetzt keine Menschen sozusagen, die mit denen man sich näher umgab. Also meine Mutter hatte auch mehr mit Deutschen zu tun als mit Griechen sozusagen auch in Deutschland. Deswegen waren wir eigentlich eher auch immer mehr in einem deutschen Umfeld unterwegs.
Hat denn, um nochmal auf diese Urlaube in Kavala zu sprechen zu kommen, hat denn Ihre Oma Alexandra bei diesen Urlauben ein bisschen was erzählt?
Ja, meine Großmutter ist gestorben, da war ich 9 Jahre alt. Ah. Also in dem Alter erfährt man natürlich nicht wirklich viel. Was ich mitbekommen habe, ist, dass meine Großmutter eben teilweise türkische Wörter benutzte. Also, das war also so eine fremde Sprache, wo ich mir nicht erklären konnte, wo kommt das jetzt her? Ja, also Flüche in türkischer Sprache, an die kann ich mich erinnern. Und ihre heiligen Geschichten. Ja, also meine Großmutter war extrem religiös. Die hat uns so Geschichten von Ikonen erzählt, wie sie eben sozusagen im heiligen Land hergestellt wurden und dann über eben den Pontos nach Griechenland gelangt sind, über Wunderheilungen in der Familie. Solche Geschichten wurden uns eher erzählt. Also die Fluchtgeschichte, das kam alles erst später über meine Mutter.
Ihre Großmutter war aber mal ein Jahr lang in Mönchengladbach, 1970. Da waren Sie natürlich noch klein. Können Sie sich daran erinnern?
Nicht wirklich. Also es gibt Fotos, auf denen sie zu sehen ist. Und da blitzt vielleicht sowas wie eine Erinnerung auf. Aber nein. Da war ich 4 Jahre alt. Also.
Ich meine, Sie haben vorher gesagt, dass in Deutschland natürlich die Griechen und Türken mehr verbunden hat, als sie trennt. Wissen Sie, wie Ihre Oma das dann erlebt hat?
Ich glaube nicht, dass sie in Mönchengladbach Kontakt, also überhaupt viel Kontakt hatte. Ja. Also sie ist, glaube ich, vorwiegend zu Hause geblieben oder mit meiner Mutter unterwegs gewesen. Also dass sie dort eigene Kontakte gepflegt hat. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, meine Großmutter hatte nichts gegen die Türken. Im Gegenteil, also wenn sie Geschichten erzählt hat, so habe ich sie jedenfalls von meiner Mutter wieder gehört, dann hat sie eigentlich Geschichten der Kooperation, der Brüderlichkeit erzählt. Sie hat zum Beispiel erzählt, dass in Ordu ein Familienmitglied beim Bürgermeister, also beim türkischen Bürgermeister von Ordu, gearbeitet hat. Und die Griechen der Stadt haben den Bürgermeister natürlich versucht zu bestechen mit wertvollen Geschenken. Und die Frau des Bürgermeisters liebte die Griechen so sehr, hieß es, dass sie am anderen Tag die Geschenke, also den Griechen, wieder zurückbrachte. So wurde es in meiner Familie erzählt. Und dass man zusammenarbeitete, dass man eben zum Beispiel sich gegenseitig bei der Haselnussernte half. Da kamen dann die türkischen Familien und halfen den griechischen und umgekehrt. Also, dass man eben mehr zusammenhielt, als sich trennte.
Sie hören SWR 2 Tandem, heute mit Mirko Heinemann, der ein Buch geschrieben hat über die Vertreibung der Griechen aus dem Osmanischen Reich vor 100 Jahren, die auch ein Stück seiner Familiengeschichte ist. Das ist Ihr erstes Buch, Herr Heinemann. In Berlin arbeiten Sie als freier Journalist, das heißt, Sie haben jetzt keinen festen Schreibtisch in einer Zeitschriftenredaktion oder so, wohl aber in einem Journalistenbüro. Was ist das für eine Organisationsform? Was hat die für Vorteile für Sie?
Wir sitzen zu 12 in einem Büro, also wir haben einfach das Erdgeschoss eines Hauses, die Gewerbeeinheit eines Hauses angemietet und sitzen dort und sind alles, also wir sind freie Journalisten mit verschiedenen Themengebieten. Wir arbeiten unabhängig voneinander, manchmal auch miteinander. Wenn es größere Aufträge gibt, klar, dann arbeiten wir gerne mal miteinander, aber sonst sind wir alle unabhängig und eben freie Journalisten. Jeder beackert sein eigenes Themengebiet.
Sie haben für die FAZ und die Welt und den Tagesspiegel geschrieben und andere und sind auch Radioautor, nicht zuletzt für den SWR. Aber das fand ich ganz interessant, Sie arbeiten auch im Bereich des sogenannten Corporate Publishing, wo also dann Unternehmen Ihre Auftraggeber sind. Fühlen Sie sich da auch als Journalist oder schlüpft man da in eine andere Rolle?
Da kommuniziert man natürlich vor allem das, was das Unternehmen möchte. Also man schreibt eben Unternehmensinhalte fachgerecht und leserfreundlich auf. Also letztlich ist man da eher im Bereich PR unterwegs. Ne? Also man nutzt journalistische Darstellungsformen, aber man macht letztlich PR.
Und nun das Buch. Im April erschienen, das heißt, Sie hatten oder Sie haben schon einen Eindruck vom Feedback auch. Wie ist es denn bislang aufgenommen worden hier in Deutschland? Was würden Sie sagen?
Ja, also bisher ist die Resonanz recht gut. Es wurde rezensiert in überregionalen Tageszeitungen, in verschiedenen Radiostationen erwähnt. Auch auf meinen Lesungen bekomme ich eigentlich immer ein recht positives Feedback. Herausgestellt wird natürlich immer der persönliche Ansatz. Es ist halt kein Roman, sondern eben ein Sachbuch. Das war auch der Anspruch damals, also dass es halt historisch korrekt oder möglichst exakt ist, was dort aufgeschrieben ist. Es ist ja auch in einem Sachbuchverlag bei CH Links erschienen in Berlin. Und insofern war eben der Anspruch halt auch recht hoch, eben dieses als Sachbuch auch mit Quellen belegt und mit, sagen wir, wissenschaftlichem Anspruch zu verfassen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch meine Familiengeschichte und das macht es zugänglich, das Thema. Und ich höre halt immer wieder, dass Leute dann doch, wenn sie ins Buch reingucken, überrascht sind, wie erzählerisch das alles so aufbereitet ist und wie gut sie eigentlich in die Geschichte reinkommen.
Das fanden wir in der Redaktion auch bemerkenswert, diesen Stil oder diese Form, dass es eben nicht nur ein Sachbuch im traditionellen Sinn ist, sondern sie mischen eben diese sachlichen, historischen Kapitel mit sehr erzählerischen Passagen der Familiengeschichte. Dann gibt es die Reportagen vor Ort aus den letzten Jahren. Wie bewusst haben Sie sich für diese drei Ebenen entschieden?
Die haben sich eigentlich von selber aufgedrängt, muss ich sagen. Also ich bin selber, so wie ich das Thema recherchiert habe, auf diese drei Ebenen gestoßen und habe mich eigentlich über die Jahre, in denen ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, in diesen drei Ebenen bewegt und bin also ständig zwischen diesen Ebenen hin und her gewechselt. Wenn Sie vor Ort sind und ein historisches Thema recherchieren, dann sind Sie automatisch also im Jetzt und gleichzeitig graben Sie eben nach der Vergangenheit. Sie suchen nach dem sozusagen nach dem Urgrund, ja, oder nach den Ursachen, die dazu geführt haben, warum es so ist, wie es jetzt ist. Und die dritte Ebene war eben dann noch meine Familiengeschichte, also das, was mir meine Mutter erzählt hat, was ich wusste von Erzählungen anderer aus der Zeit. Und so kam das quasi automatisch.
Und war auch ein Teil Ihres Anliegens schon so richtig, dieses Thema der Pontusgriechen präsenter oder bekannter zu machen?
Nein, also es ist nicht als Buch von vornherein geplant gewesen. Ich bin auf diese Reise gegangen, eigentlich mit dem Anspruch, dass es meine privaten Bedürfnisse befriedigen soll und vielleicht noch für meine Familie. Und habe, nachdem ich in der Türkei war, ganz zufällig bei einem Grillfest den Verleger Christoph Links kennengelernt. Der stand quasi neben mir am Grill und fragte mich, oh, was machst du so? Und ich so habe erzählt, dass ich gerade in der Türkei gewesen sei und von meiner Familiengeschichte. Und der sagte mir, ja, das klingt ja spannend, das könnte ein Thema für ein Buch sein. Ich so, ja, Buch, ja, nicht so einfach, ne? Und er sagte dann zu mir, naja, ich arbeite bei einem Verlag. Ich so, aha, interessant, so, was machst denn du da, sagte ich noch zu ihm. Bist du der Praktikant? Ein älterer Herr, muss man sagen, Christoph Links. Ja. Und lachte nur und gab mir dann eben seine Karte und sagte, naja, ich bin der Verleger, schreib doch mal ein Exposé. Ja, und sozusagen mit dieser Motivation habe ich mich tatsächlich dann hingesetzt und habe ein Exposé geschrieben über dieses Buch, habe mir dann eben auch Gedanken gemacht, wie man das strukturiert, kam dann eben auf diese drei Ebenen, die Sie eben erwähnt haben. Ja, und dann hat sich die Geschichte eigentlich schon so von selbst entwickelt. Ich musste dann noch sehr viel nachrecherchieren, natürlich, also gerade historische Sachverhalte. Ich war sehr viel auch online in Archiven unterwegs, in pontosgriechischen Archiven, in Australien, in den USA gibt es schon sehr viel Material. Es gibt tatsächlich auch recht wenig sozusagen zusammenhängendes Material. Es gibt viele einzelne Geschichten, es gibt natürlich auch historische Bücher über die Sachverhalte, aber sozusagen diese ganze historische Komplexität aufzudröseln, war doch ein recht schwieriges Unterfangen.
Und ist es dann auch halbwegs lukrativ, so ein Projekt mit diesem ja schon speziellen Thema, bei dem der Herr Links vermutlich keine Bestseller-Erwartungen hegte?
Nee, ich weiß jetzt nicht, ob in meinem Vertrag steht, ob ich über mein Honorar spreche.
Sie müssen keine Summen nennen.
Also umgerechnet auf den Stundenlohn, glaube ich, ist es eine sehr tragische Geschichte geworden. Aber das war ja nicht das Ziel. Also ja. Ich meine, ich hatte jetzt die Möglichkeit, tatsächlich meine Familiengeschichte oder ein Thema, was mir wirklich am Herzen lag, in einem renommierten Verlag zu veröffentlichen. Ja. Und das ist natürlich, das steht über allem letztlich, war das ein Herzensprojekt und da guckt man nicht aufs Geld.
Ich meine, es war ja dann schon auch ein Stück Identitätssuche, oder? Also für Sie als Spross einer binationalen Familie, was haben Sie für sich gefunden?
Ja, das Buch ist natürlich auch erstmal aus der Motivation der Identitätssuche entstanden und ist eigentlich, und das zieht sich auch durchs gesamte Buch, immer auch eine Suche nach Klarheit, nach Antwort auf die Frage, wer ich eigentlich bin. Ja, die Antwort kann eigentlich nur sein, dass das Schema der Nation nicht ausreicht, um das zu fassen. Ja, zu sagen, ich bin Deutscher, ich bin Grieche, bin ich Türke vielleicht auch, reicht mir nicht mehr aus. Also für mich spielt das eigentlich letztlich keine Rolle mehr. Vielleicht bin ich auch ein Mensch, der sozusagen seine Vielfalt vielleicht irgendwie entdeckt hat und als solcher halt einfach hier im Zentrum von Europa stehen kann und einfach auch sagen kann, ja, man kann auch auf diese Weise gut Europäer sein, ja, im Zentrum von Europa stehen, im Zentrum vieler Nationen und einfach eine Idee teilen.
Ich sage nochmal den Titel des Buchs. Die letzten Byzantiner, die Vertreibung der Griechen vom Schwarzen Meer. Eine Spurensuche von Mirko Heinemann, erschienen im CH Links Verlag. Danke, dass Sie in der Sendung waren.